Deutschlandradio Kultur. Wortwechsel.
Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lüttenklein hat es nicht begriffen. Sie haben es nicht begriffen, was hier vorgeht.
Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben von Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht, weil sie politisch verfolgt sind.
Heute auf den Tag genau gipfelten die pogromartigen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen mit dem Brandanschlag auf das Wohnheim vietnamesischer Arbeiter. 130 Menschen, darunter auch ein Fernsehteam des ZDF und der Ausländerbeauftragte der Stadt Rostock, Wolfgang Richter, den Sie eben in dem O-Ton gehört haben, entkamen nur mit Glück den Flammen. Wie durch ein Wunder kam kein Mensch ums Leben. Doch das Grundrecht auf Asyl wurde danach ausgehöhlt. Wir hörten eben auch den damaligen Innenminister Rudolf Seiters, CDU, nach seinem Besuch in Rostock. Und am Sonnenblumenhaus der Plattenbausiedlung, in der der schaulustige Mob applaudierte, als Steine und Molotow-Cocktails flogen, erinnert heute nichts an die schlimmsten ausländerfeindlichen Ausschreitungen der Nachkriegsgeschichte. Der Wortwechsel in Deutschlandradio Kultur heute zum Thema. Am Mikrofon begrüßt Sie Birgit Kolkmann. Bei mir im Studio sind heute Gabriel Landgraf von der Initiative Exit Deutschland, die Menschen hilft, die mit dem Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen. Gabriel Landgraf war bis vor 7 Jahren selbst Neonazi, sagte sich von der Szene los und berät heute Familien im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Er hält Vorträge, um über die Szene aufzuklären und unterstützt Personen, die ihr den Rücken kehren wollen. Professor Hajo Funke ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und einer der führenden Experten zum Thema Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland. Frank Janssen, Redakteur des Tagesspiegel in Berlin, seit 17 Jahren Experte für die Berichterstattung über den Rechtsextremismus. Er kennt sich auch in der Szene bestens aus. Und schließlich Thoralf Staudt. Er beschäftigt sich als Journalist und Buchautor ebenfalls seit vielen Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus. Seine Bücher Moderne Nazis und das Buch gegen Nazis erschienen vor 7, beispielsweise 3 Jahren. An Sie alle einen schönen guten Abend im Wortwechsel.
Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.
Herr Janssen, an Sie vielleicht einmal die Eingangsfrage. Die Bilder dieses randalierenden Mobs in Rostock, die Ausländer-Raussprechchöre. Ich weiß nicht, wie es Ihnen eben ging, als wir den O-Ton eingespielt haben. Also mich schockiert es auch noch nach 20 Jahren. Das waren ja tausende Anwohner, ganz normale Bürger, die beifallklatschend daneben standen. Und jetzt ist immer davon die Rede, die Neonazis hätten randaliert. Gibt es auch in Lichtenhagen schon eine Legendenbildung?
Also vielleicht sogar über Lichtenhagen hinaus. Ich habe das ja damals live erlebt und wenn ich diese Töne höre, dann läuft es einem nochmal kalt den Rücken runter. Was ich damals gesehen habe, waren Jugendliche. Viele waren mehr oder weniger diffus rechts. Ausländerfeindlich waren sie auf jeden Fall. Und es waren eben auch viele Erwachsene, die Beifall geklatscht haben, als da die Steine flogen, als da die Brandflaschen reinflogen, als die Polizei sich zurückzog. Und es war also eine Stimmung eher wie eine Art Volksaufstand, pogromartig. Ich glaube auch, wenn gerade die jungen Randalierer, wenn die einige dieser Vietnamesen, die da in dem Wohnheim noch lebten oder eben auch die Asylbewerber zu fassen bekommen hätten, die dann ja von der Polizei weggebracht wurden, dann hätte es mit Sicherheit Tote gegeben. Dann hätte es Lynchjustiz gegeben. So aufgeheizt war die Stimmung. Die Neonazis, die harten Rechtsextremisten, die kamen erst nach 1-2 Tagen dazu, als sie sahen, Mensch, das ist ja genau das, was wir uns immer gewünscht haben, von dem wir immer geträumt haben. Das ist hier der Volksaufstand gegen die Ausländer. Und die haben dann versucht, das zu instrumentalisieren. Aber der eigentliche Vulkanausbruch, das war die Randale, die die jungen Rostocker, die jungen Lichtenhagener, Jugendliche, junge Erwachsene veranstaltet haben, unter dem Beifall der ortsansässigen Bevölkerung. Mhm.
Dennoch, Sie haben es schon gesagt, war Rostock-Lichtenhagen ja damals ein quasi politisch-touristisches Ziel der rechtsextremen Szene. Gabriel Landgraf, Sie waren damals noch zu klein, um dabei gewesen zu sein, um da auch dahin zu fahren. Aber was haben Sie mitbekommen? Gab es diesen regelrechten Tourismus der Szene dorthin?
Ja, ich war damals, wenn ich mich zurückerinnere, 15 Jahre alt, 14, 15 und es war schon so, dass ich über den Fußball dort mit 13 das erste Mal zur organisierten Neonazi-Szene in Berlin Kontakt bekam. Und ich kann mich in den Zeitraum erinnern, dass dort beim Fußballspiel das regelrecht auch gefeiert wurde. Also ich habe jetzt auch ähnlich wie Frank Jansen auch die Bilder, also andere Bilder jetzt im Kopf. Ich habe Bilder im Kopf, meine Erinnerungen, dass dort auf einem Bahnsteig, an einer U-Bahn-Station, dass Rostock, aber auch damals noch Hoyerswerda später dann auch gefeiert wurde, mit dem rechten Arm zum Hitlergruß erhoben, dass das regelrecht dann auch später dann sich rumsprach und dass man dort probierte, über die Fanszene, die halt sehr stark rechts unterwandert wurde zu dem Zeitpunkt schon, dass dort mobilisiert wurde. Also es wurden auch Gruppen wohl angeblich dort dahin, gerade aus Berlin, halt auch aus der organisierten Neonazi-Szene. Ich war jetzt zum Glück, sage ich mal, heute nicht dabei, weil ich halt noch noch recht jung dort war.
Na, Richtung geht ja, wenn man 14, 15 ist, kann man schon Zug fahren und hinfahren.
Ja, bei mir ging der Schritt in die organisierte Szene ein bisschen später erst. Mhm. Ich war da in dieser Zeitpunkt noch, in so einer klassischen Mitläuferrolle. Also ich fing erst mit 16, 17 an, mich aus dieser Mitläuferrolle hinaus zu manövrieren und mich da auch mit der Ideologie näher zu beschäftigen. Ich wollte da jetzt, es war mir einfach noch zu weit weg, beziehungsweise da wollte ich einfach nicht mit. Ich habe aber auch diese Stimmung sehr stark auch gespürt und es war ähnlich auch, wie es eben beschrieben wurde, es war eine sehr euphorische Stimmung. Also es war ähnlich, wie ich es auch später in meiner, sage ich mal, politischen Laufbahn innerhalb der Szene mitbekam oder so ein Gefühl, wie es zur Zeit, oder diese Hartz-IV-Proteste, da hat man auch so in der Szene so eine Aufbruchstimmung gespürt, jetzt geht das Volk wehrt sich, sie sind nicht mehr zufrieden mit der hiesigen Politik.
Da kann man den Staat packen.
Genau, die lassen sich nicht mehr das alles mit sich machen und diese Stimmung war auch so, wie ich das in Rostock noch in Erinnerung habe, dass es jetzt endlich losgeht.
Herr Funke, die Opfer waren damals die Ausländer. War das Opfer danach das Grundgesetz?
Ja, also die Ausländer und die Wolfgang Richters und das ZDF-Team, die Vietnamesen insbesondere, aber zugleich die schon weggebrachten Roma und Sinti.
Die eigentlich in der zentralen Aufnahmestelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Rostock-Lichtenhagen waren. Das war ja geräumt worden. Danach kam es zu einer Verschärfung des Asylrechts, beispiellos eigentlich auch zu einer Aushöhlung dieses Grundrechts.
Ja, im Jahr 93 wurde es vom Bundestag verabschiedet mit 2/3 Mehrheit. Deswegen war der Kampf in der Öffentlichkeit von der damaligen Regierung, CDU, FDP, vor allem an die SPD gerichtet. Der damalige Generalsekretär Rühe sagte im September 91, ab jetzt ist jeder Asylant ein SPD-Asylant. Und da hatte man schon den aggressiven Ton gespürt. Die Reaktion des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Das heißt, der ideologische Kampf um eine Radikalisierung des Asylrechts tobte auch innerhalb der CDU. Aber es war ein Kampf, der sich auf die SPD richtete, die dann einknickte, auch unter den Bedingungen dieser Volksaufstände, wie es eben bezeichnet wurde. Das heißt, man hat mit diesen Opfern auch noch Politik gegen die Opfer gemacht.
Also politisches Kapital auch daraus geschlagen. Es wurde ja auch in dieser Diskussion sehr viel vom Vokabular im Grunde der rechten Szene mitverwendet, um das Ganze anzuheizen. Ist damit die Politik vor dem, was die rechte Szene wollte, was ich sage mal, das dumme Volksempfinden wollte, eingeknickt?
Ich würde ein Stück weitergehen. Die Politik, also insbesondere die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, hat sich entschlossen, diese Sache eskalieren zu lassen. Es war ein bewusst zugelassener Pogrom. Und zwar durch die Stadt, die nichts tat, durch das Land, das es kommen sah, und durch den Bund, der, wie es in dem Filmbeitrag des NDR heißt, die eigene Interessen hatte. So, das zusammen hat einen politischen Willen konstituiert, auch auf Kosten der Opfer und in Kaufnahme dieser Eskalation das Asylrecht zu ändern. Das ist mein heutiges Resümee. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Im Jahr 91 gab es am Anfang dieses Jahres aufgrund der nicht vorhergesehenen oder zugelassenen großen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nach der Einigung Deutschlands, insbesondere durch die Währungsunion, eine riesige Debatte und eine begonnene Wut und Frustration über das hohe Maß an Arbeitslosigkeit, für das man keine Antwort hatte. Und innerhalb eines halben Jahres gab es durch Asylbeschleunigungsverfahren, Asylverbesserungsgesetze, eine ganze Kette von Verordnungen und auch gesetzlichen Maßnahmen eine Wende. Nun war es nicht mehr die Arbeitslosigkeit, sondern nun waren es die Asylbewerber. Das lässt sich Umfragen entsprechend verändern. Im Oktober 91 hatten sie die Situation, die Asylflüchtlinge sind schuld. Das war der Kern einer politischen Unkultur durch die damalige Bundesregierung.
Klassische Sündenbockfunktion, ja, könnte man sagen. Thoralf Staudt, Neonazis damals in Rostock-Lichtenhagen, die große Frustration auch nach der Wende, die wirtschaftliche Situation, hat der Funke gerade angesprochen. Die Neonazis nur ein ostdeutsches Problem oder ganz im Gegenteil damals wie heute?
Es wäre kurzschlüssig, das auf ein ostdeutsches Problem zu reduzieren, aber es ist natürlich im Osten ein besonderes Problem. Es war kein Zufall, dass Lichtenhagen in Rostock liegt und dass Hoyerswerda eben auch im Osten stattgefunden hat. Es gab damals, wie auch später, natürlich eine Ballung von rassistischen Straftaten und Übergriffen in Ostdeutschland. Aber natürlich gab es die auch im Westen. Mölln lag im Westen, Solingen lag im Westen. Also es war dann nach Solingen auch ein Umschwung in der öffentlichen Meinung, sehr schnell in den Umfragen auch absehbar. Da gab es ein Erschrecken in der Öffentlichkeit, zumindest in der westdeutschen Öffentlichkeit, erinnern wir uns. Es waren dann die Lichterketten mit hunderttausenden Teilnehmern in Hamburg um die Alster, in München. Also es hat dann in der Öffentlichkeit schon auch ein Innehalten gegeben, aber eben erst nachdem die Politik sich durchgesetzt hatte und das Grundrecht auf Asyl fast vollständig abgeschafft hat. Und was es dann gab, war tatsächlich, würde ich sagen, sowas wie ein Abschieben des Rechtsextremismus in den Osten. Der Westen hat sich in großen Teilen darauf ausgeruht, dass es ein ostdeutsches Problem ist. Diese komischen, absonderlichen Ostdeutschen, die ja angefangen von der Kinderkrippenerziehung bis über Arbeitslosigkeit, soziale Gründe, das sei ja fast zwangsläufig, dass man dann zum Nazi werde. Also da hat viel an auch Zuschreibung und Entschuldigung stattgefunden. Heute sieht man, oder schon seit einigen Jahren, wenn man hinschaut, sieht man, im Westen gibt es natürlich auch Rechtsextremisten. Gerade gestern hatten wir diese großen Razzien in Nordrhein-Westfalen.
Verbot dreier Kameradschaften.
Bei der neu entstandenen Szene der autonomen Nationalisten. Also da hat es schon auch im Nachhinein eine ganze Menge Geschichtsklitterung gegeben und Selbstentschuldigung.
Wenn wir, Herr Jansen, hinschauen, was auch gerade gestern passiert ist mit den Razzien in Nordrhein-Westfalen, wenn man sich anguckt, wie viele rechtsextrem motivierte Straftaten gezählt werden, im Osten wie im Westen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, da steht Nordrhein-Westfalen ganz oben. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es bringt jetzt nicht so sehr Aufschluss, wenn man sich nur die absoluten Zahlen anguckt. Ich glaube, man kann genauer die Art und Weise der Verteilung des Problems erkennen, wenn man sich anguckt, wie viele Straftaten pro 100.000 Einwohner begangen werden. Und da ist es nun leider so, dass seit der Wiedervereinigung eigentlich alle 5 neuen Länder immer ganz weit an der Spitze stehen. Also es ist für einen Migranten etwa 10-mal so gefährlich, sich in Thüringen aufzuhalten wie in Hessen beispielsweise. Das lässt sich eindeutig durch die Polizeizahlen belegen. Und das zeigt eben auch, dass wir in Ostdeutschland ein viel größeres Problem haben mit flächendeckender Straßengewalt. Das ist glücklicherweise in Westdeutschland nicht so. Wir hatten trotzdem, Herr Staudt hat es ja gerade eben erwähnt, diese furchtbaren Brandanschläge in Mölln und Solingen. Das heißt, auch da eine bis hin zum Terrorismus oder zu terroristischen Straftaten neigende Gewalt. Aber diese Straßengewalt, dieses schnelle Umschlagen auch von Ressentiments der Eltern, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, in Gewalt der Söhne oder auch Töchter, ja, nach dem Motto, ich schlage heute Abend dann den ersten Ausländer, den erstbesten Ausländer zusammen, der mir den Weg läuft. Dieses Phänomen haben wir viel stärker in Ostdeutschland, und muss man sagen, nach wie vor. Trotzdem ist die westdeutsche Neonazi-Szene extrem gefährlich. Ich halte es auch durchaus für denkbar, dass die nächste Terrorgruppe, die muss ja nicht NSU heißen, auch aus einem westdeutschen Land kommen kann. Das ist überhaupt nicht auszuschließen. Was ich vielleicht noch sagen möchte in dem Zusammenhang ist, gerade weil die Fokussierung so stark beim Thema Rechtsextremismus in Medien und Politik auf den Osten gerichtet ist, führt es vielleicht auch dazu, dass das Problem in einem Großteil der politischen Klasse, die ja nach wie vor stark von Westdeutschen dominiert wird, nicht in der vollen Dimension wahrgenommen wird. Es ist so, dass also
wird ausgeblendet?
Das wird beispielsweise ausgeblendet, wie viele Todesopfer rechter Gewalt es real seit der Wiedervereinigung gegeben
hat. Wie viel zählen Sie da?
Es ist so, dass also der Tagesspiegel zusammen mit anderen Zeitungen, Herr Staudt war zuletzt auch an der Recherche beteiligt, herausgefunden haben, dass seit der Wiedervereinigung mindestens 148 Menschen durch rechtsextreme Straftaten ihr Leben verloren haben. Die offizielle Zahl liegt bei 63.
Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
Ich habe den Eindruck, dass systematisch verharmlost wird, dass systematisch nicht genau genug hingeschaut wird. Wir haben bei unseren Recherchen erlebt, dass beispielsweise Gerichte nicht genau wissen wollten, welche Motivation ein Täter hatte, obwohl der als Rechtsextremist bekannt war. Wir haben oft genug erlebt, dass Polizisten eine Tat erstmal als jugendtypische Rauferei, Rauditum oder wie auch immer eingestuft hat, obwohl es auch da offenkundig war, dass es sich um einen rassistischen oder rechtsextremen Hintergrund handelte. Wir haben auch ein Wegschauen in Teilen der Politik, die sagen, naja, das wird aufgebauscht oder damit wird irgendwie der Osten schlecht gemacht, wie auch immer. Es gibt da vielfältige Erklärungen, keine einzige ist stichhaltig. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, stellt man eben fest, es gibt ein weitaus größeres Problem mit rechtsextremer Gewalt, als öffentlich wahrgenommen wird.
Herr Funke, sind Politik und Justiz auf dem rechten Auge blind, auch 20 Jahre nach Rostock?
Es ist manchmal so, dass sie auf beiden Augen blind sind und sozusagen durch die Probleme hindurch sehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war auf der BKA-Jahrestagung und ein ehemaliger Abteilungsleiter, also in hoher Funktion, der sagte, ich habe vor 10 Jahren, er war nicht mehr in Funktion, ich habe vor 10 Jahren meine Kollegen, da stehen sie, am Kaffeetisch, gesagt, nun guckt auch mal in der Frage der NSU nach rechts. Und die Antwort war ein zynisches Lächeln. Wir können das jetzt gleich testen. Wir sind hingegangen und die Situation hat sich wiederholt. Das war vor einem halben Jahr, also vor einem guten halben Jahr. Das heißt, es gab eine Abweisung einer bestimmten Zusammenhangsvermutung. Und das darf nicht sein.
Wie erklären Sie sich das?
Was Frank Janssen gerade angesprochen hat, eine Kultur der Verharmlosung. Wir bei uns brauchen das Problem nicht. Wenn es öffentlich gemacht wird, dann haben wir keine Chancen zur Investition. Das habe ich hunderte Mal in den Dörfern und Städten, Kleinstädten in Ostdeutschland gehört. Aber ich glaube, um das zu ergänzen, wir haben hier ein Ost-West-Produkt des Rechtsextremismus. Nicht nur die Kader, sondern auch der Umgang mit den Menschen, das Helmut Schmidt Ende der 90er Jahre noch sagte, ich verstehe, dass die im Osten Deutschlands sich als Menschen zweiter Klasse fühlen. Das heißt, es ist etwas in der politischen Kultur in diesen 90er Jahren sehr schief gegangen. Man muss natürlich die Menschen, die man einlädt, auch als gleichwertige und gleiche Bürger mit gleichen Bürgerrechten achten. Und das ist formal geschehen, aber real nicht.
Erlen Graf, gerade dazu, Ost-West-Produkt des Rechtsextremismus, das sagte Herr Funke, wollen Sie gleich einsteigen dazu?
Ja, ich wollte es nochmal erwähnen hierzu, dass auch schon die Neonazi-Szene zum Ende auch zum DDR-Regime hin gezielt westdeutsche Funktionäre dorthin geschickt hat und auch später dann im Aufbau nach dem Mauerfall dort auch sehr stark Funktionäre dort aktiv waren, die dort Stimmung gemacht haben. Auch jetzt in den 20 Jahre danach, auch in der ganzen Zeit, dass immer wieder westdeutsche Funktionäre in den neuen Bundesländern gezogen sind, angesiedelt sind, um dort Strukturaufbau zu leisten. Also ganz, es war schon auch eine Strategie, steckte dort hinter, dass dort auch gerade dort aufgebaut wurde und auch solche Stimmungen dann verbreitet wurden.
Mhm. Aber die Strategen aus dem Westen konnten sich nicht vorstellen, wie erfolgreich sie waren. Sie waren vom Erfolg dann regelrecht überrumpelt. Es gab damals tatsächlich die Planung von Kühnen und Michael Kühnen und wie sie alle hießen, im Osten die Bewegung aufzubauen. Die Pläne und die Zielmarken, die sie sich gesetzt hatten, bis dann und dann 100 Mitglieder, die wurden überrollt vom Erfolg. Also die Bereitschaft, im Osten rechtsextremistisch zu denken und rechtsextremistisch tätig zu werden, die war sehr, sehr groß. Und wie Hajo Funke gesagt hat, das wurde von einer politischen Stimmung befördert. Erinnern wir uns 1990 die Wiedervereinigungseuphorie, Helmut Kohl ich karikiere jetzt, aber begann jeden zweiten Satz mit Wir Deutschen. Es gab nach der Fußball-WM von 1990, Franz Beckenbauer sagte, wir Deutschen werden über Jahrzehnte die Größten der Welt sein, sinngemäß. Also es gab einen nationalen Aufbruch, wo sich dann die Jugendlichen in Rostock-Lichtenhagen oder in Dresden-Gorbitz oder in Leipzig-Grünau als Vollstrecker eines Volkswillens und eines politischen Willens tatsächlich fühlen konnten. Und als sich dann auch noch die Polizei zurückzog und die Polizei sie hat machen lassen, es dann im Osten keine Gegenstrukturen gab, die Zivilgesellschaft. Also es gab in einigen Orten, in Quedlinburg, als es Ausschreitungen gab, gab es ein paar Leute, die haben sich vor dieses Asylbewerberheim gestellt, die wurden mit Steinen beworfen und die Polizei hat ihnen noch gesagt, ja, was stellt ihr euch auch hier hin? Ihr seid doch selber schuld, ihr provoziert die Jugendlichen.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass sich da inzwischen etwas ändert, dass die sogenannte schweigende Mehrheit anfängt zu sprechen, sprich auf die Straße zu gehen? Frage an Sie alle.
Es hat sich zumindest, das ist ein Unterschied von heute zu vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren, gibt es auch im Osten heute flächendeckend Initiativen, die gegen Rechtsextremismus aktiv sind, aber die sind weiterhin viel schwächer als im Westen und sie werden weiterhin viel stärker unter Druck gesetzt von Lokalpolitikern, die meinen, dies sind die Nestbeschmutzer und nicht die lokalen Nazis würden den Ruf gefährden. Oder auch von einer, erinnern wir uns, Bundesfamilienministerin, die von Initiativen, die gegen Rechtsextremismus aktiv sind, verlangen, dass sie belegen, dass sie keine Linksextremisten sind, also sie unter einen Generalverdacht stellt. Mhm. Der Widerstand gegen Rechtsextremismus aus der Gesellschaft ist im Osten immer noch schwächer, aber er nimmt zumindest zu, ist meine
Erfahrung. Also ich glaube, dass das Problem, dass also in weiten Teilen der Bevölkerung eine, sagen wir mal, ausländerfeindlich bis hin rassistische Grundstimmung herrscht in Ostdeutschland, das ist nicht kleiner geworden. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Recherchen, wenn ich merke auch, wie wenig Empathie für Opfer, sagen wir mal, beispielsweise ausländerfeindliche Angriffe zu hören ist bei den ganz normalen Leuten ringsrum. Ja, das heißt dann, naja, was hatte der Neger hier nachts auf der Straße zu suchen oder solche Sprüche. Das ist nicht weniger geworden. Ich glaube schon, dass der zivilgesellschaftliche Widerstand in Ostdeutschland deutlich zugenommen hat. Angefangen in Brandenburg, dann inzwischen auch glücklicherweise Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern. Auch wenn das sehr lange gedauert hat, eigentlich auch viel zu spät kam und auch viel zu wenig ermuntert worden ist durch Politik, durch etablierte Politik. Andererseits muss man aber auch sagen, rassistische Einstellungsmuster oder auch antisemitische sind auch in Westdeutschland weit verbreitet. Der entscheidende Unterschied ist nach meinem Eindruck allerdings das direkte, das schnelle Umschlagen von Ressentiments in Gewalt. Das ist nach wie vor in Ostdeutschland ein erheblich größeres Problem als im Westen.
Sehr konkrete Beschreibung von Frank Jansen, Redakteur des Tagesspiegels in Berlin und Rechtsextremismus-Experte, zu Gast im Wortwechsel von Deutschlandradio Kultur. Heute zum Thema 20 Jahre nach Lichtenhagen. Wie steht es heute um Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Deutschland? Mit ihm diskutieren Gabriel Landgraf von Exit Deutschland, ehemaliger und ausgestiegener Neonazi, Professor Hajo Funke, Politikwissenschaftler der FU Berlin und Thoralf Staudt, ebenfalls Journalist und Buchautor und auch Rechtsextremismus-Experte. Ich möchte gerne ansetzen, Herr Funke, an dem Punkt, der zivilgesellschaftliche Widerstand hat sich etwas verändert, ist vielleicht auch etwas stärker geworden. Was hat sich außerdem verändert? Sind rassistische Sprüche, auch rassistische, populistische Argumentationen in der Politik nicht mehr so salonfähig wie vor 20 Jahren?
Sie sind nicht mehr so salonfähig wie vor 20 Jahren. Da hat sich Erhebliches, würde ich sogar sagen, verändert. Und zwar eigentlich erst seit 5, 6, 8 Jahren. Also Indiz dafür ist die Entscheidung von Schäuble, ein konservativer, auch nationalkonservativ getönter Politiker, wenn es drauf ankommt, der 2005 sich entschlossen hat, die Deutsche Islamkonferenz zu gründen und aufzubauen. Und das war gegen den Antimuslimismus gerichtet, jedenfalls im Effekt. Oder die Entscheidung des wirklich ausgesprochen nationalkonservativen Innenpolitikers Schönbohm in Brandenburg als Innenminister im Jahre 2005 etwa, als die neonazistischen früher unsere Jungs nun in halbe die Ehre seiner Soldaten des Zweiten Weltkriegs beschmutzt hat. Da sagt er, jetzt reicht es, wir müssen vorsorgende, aufsuchende Polizeiarbeit machen. Wir müssen in die Wohnung gehen und sie vor den Taten warnen, von denen wir wissen. Das heißt, da war eine Bewegung sozusagen in der Politik entschieden gegen repressiv, was nötig ist, neben der Zivilgesellschaft gegen diese Übergriffe und Gewaltangriffe vorzugehen. Und parallel, und gerade in Brandenburg, Frank Jansen hat es gesagt, hat man zuvor langsam, zunächst war nur ein Minister wirklich engagiert, dann dehnte sich das innerhalb von Jahren aus. Also Anfang des Jahrtausends hat man dann sich entschlossen zu sagen, wir müssen da Stoppzeichen setzen. Und im Laufe der folgenden Jahre ist dann auch die Gewaltzahl in Brandenburg langsam runtergegangen. Ja. Und schließlich ein letzter Punkt, Koch. Also Koch hat 1999 eine ausländerfeindliche Wahlkampagne mit Erfolg gemacht und 2008 das zu wiederholen versucht und ist da gescheitert. Mhm. Durch eine öffentlich schärfere, genauere, kritische Berichterstattung über seine überzogenen Kritiken an Fremden.
Hat das auch zu tun mit einem größeren Rahmen innerhalb der EU, dass Fremdenfeindlichkeit nicht mehr so salonfähig sein kann, Thoralf Staudt?
Ich glaube, es hat was mit Globalisierung und Wirtschaftsentwicklung und Vernetzung Wirtschaftsstrukturen auf internationaler Ebene zu tun. Ich glaube, ein wichtiger Einschnitt war der Computerinder. Wenn wir uns erinnern, in der Frühzeit der rot-grünen Regierung gab es die Green Card, gab es die Versuche, Zuwanderungsgesetz zu machen. Doppelte Staatsbürgerschaft war das, wogegen Koch noch polemisiert hat. Aber in dem Moment
Kinderstadt-Inder.
Genau, Rüttgers, was dann eben nicht mehr so gut funktionierte, weil der Computerinder war plötzlich jemand anders als der Asylbewerber. Da kam in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest auch das Bild eines Migranten vor, der wirtschaftlich nützt. Das ist immer noch utilitaristisch gedacht, das ist immer noch nicht humanistisch, aber es ist zumindest schon mal ein Fortschritt, wenn man auch den eigenen Vorteil im Hinterkopf hat. Und ich glaube, das war ein wichtiger Einschnitt in der Wahrnehmung von Migranten und auch im Umgang von Politik damit. Ein zweiter wichtiger Einschnitt war, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre, dass die Gewalt von Rechtsextremisten sich noch stärker wahrgenommen gegen jüdische Einrichtungen richtete. Mhm. Da war dann
damals auch Lichterketten.
Genau. Und dieser bis heute ungeklärte Anschlag in Düsseldorf, dieser Bombenanschlag auf jüdische Zuwanderer. Da sagten dann auch Konservative, jetzt reicht's. So geht das nicht weiter. Das war der Grund, dann auch den Aufstand der Anständigen auszurufen. Günter Beckstein in Bayern wollte dann ganz schnell auch dabei sein und forderte das NPD-Verbot. Und da kam dann was ins Rollen, was hinterher nicht eingelöst werden konnte. Also ich glaube, das war ein wichtiger Moment Anfang der 2000er Jahre, wo sich in der politischen Debatte was geändert hat. Tatsächlich, wie Kollege Jansen sagt, in der Straßensituation in der ostdeutschen Kleinstadt in Sachsen-Anhalt oder so wenig. Da gibt es bis heute praktisch jedes Wochenende auf irgendeinem Volksfest brutalste Überfälle, die es aber nicht mehr in die überregionalen Medien schaffen und vor Ort in der Lokalpresse dann auch häufig relativiert werden mit diesem Satz, ja, was machen denn, Zitat, die Neger denn nachts auch auf der Straße oder warum wollen die denn auf unserem Volksfest irgendwie auch ein Bier trinken?
Aber das, wenn ich da mal einhaken darf, das Erstaunliche ist ja, die politische Debatte hat sich 2000 verändert. Es gab diesen Aufstand der Anständigen. Aber als es dann zu den Ermittlungen dieser Mordserie des NSU ging, ja, die Morde an den Migranten, da ist beispielsweise gerade in Bayern ja verhindert worden, dass öffentlich darüber debattiert wurde, dass das einen rechtsextremen bzw. rassistischen Hintergrund haben könnte.
Der gleiche Reflex?
Naja, es ist so vor, zurück. Mhm. Wir erleben eigentlich immer wieder, dass Politik und teilweise auch Behörden und auch Medien das Problem in Intervallen wahrnehmen und dass aber sozusagen eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema sehr viel schwieriger ist und nur von sehr viel weniger Leuten geleistet wird, als dann, wenn das Thema Hochkonjunktur hat, die Stimme erheben.
Aha. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen, was bei dieser Form der politischen Auseinandersetzung zwei Schritte vor, einen zurück in der rechtsextremen Szene passiert. Herr Landgraf, könnte man sagen, dass Rostock-Lichtenhagen irgendwie für die rechtsextreme Szene ein gewisser Erfolg war, weil das Asylrecht wurde ausgehöhlt und dann entstand doch eine starke Bewegung mit viel Zulauf, das hat Herr Staudt eben beschrieben, die dann ja irgendwo auch dazu führte, dass ein nationalsozialistischer Untergrund, NSU, eine beispiellose Mordserie in diesem Land begehen konnte, was die Behörden der Form nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen wollten. Was passierte in der Szene? Wo steht sie jetzt?
Ja, das würde jetzt die Zeit wahrscheinlich nicht ausreichen, wenn wir, da müssten wir auch ein bisschen ganz vorne beginnen. Also ich würde nicht sagen, dass
Lichtenhagen so eine Art Initialzündung nach dem Motto, da geht's los, da haben wir eine Möglichkeit?
Ich sag mal jein. Also es war sicherlich innerhalb der Szene war das erstmal, herrschte eine große Euphorie und es war auch diese Aufbruchstimmung, aber auch wie Herr Staudt schon sagte, war die Szene auch durchaus überfordert damit, mit der ganzen Entwicklung, dass dort einfach das nicht nachgekommen wurde, logistisch auch nicht. Es fehlte an Führungsfunktionären oder Führungsleute. Und einerseits hat die Szene natürlich auch durch diese Wahrnehmung der Öffentlichkeit natürlich auch, sage ich mal, ihr Gesicht ein bisschen verloren. Und es waren zu den 90er Jahren sehr stark noch, wenn man sich die Propaganda anschaut, mit Ausländer raus, klare Statements dort auf Aufklebern und auf Flyern, auch deren Aussagen. Und es hat sich so Ende der 90er, Anfang 2000 ja sehr stark auch gewandelt. Also das heißt, die Szene, die sich ja selbst auch Bewegung betitelt oder auch sich so sieht, sie ist ja auch demnach in Bewegung. Sie guckt genau, sie beobachtet, sie reagiert und im schlimmsten Falle agiert sie zum Teil auch. Und sie passt sich natürlich bestimmten Gegebenheiten auch an. So hat man auch politisch, gerade in der subversiven, ja, sag ich mal, in der Ausstrahlung oder in wie sie sich gibt, in der Aufmachung, in der Außendarstellung, haben sie sich auch sehr stark gewandelt. Das heißt, man ist, hat jetzt nicht mal den Migranten, den Gemüsehändler an einer Ecke als Feindbild gesehen, sondern man hat gemerkt, dass die Stimmung im Land auch so ein bisschen schon da sensibilisierter damit umgeht. Man hat gemerkt, dass man anders da vorgehen muss, dass man ein System angreifen muss, ein multikulturelles System, wo halt nicht mehr der einzelne Migrant das Feindbild ist, sondern dass der ganze Staat, das ganze System, also die Demokratie, in der wir hier leben. Und so ist natürlich auch in ihrer Methodik her, auch in ihrer Außendarstellung, hat sich da sehr, sehr stark was gewandelt dann. Anders bei der NSU gesehen, natürlich ist das wiederum, da muss man auch verschiedene Flügel betrachten. Die Szene ist nicht nur eine, wenn man den Begriff Szene überhaupt benutzt, ist nicht nur ein Flügel, sondern besteht aus verschiedenen Strukturen, aus verschiedenen Personen und Herangehensweisen. Und die NSU ist sicherlich hat eine Methode angewandt, die ja auch schon in den 90er Jahren aus Terrorstrukturen aus England heraus propagiert wurde. Also wenn wir jetzt Combat 18 als Beispiel nennen, wo man ganz klare Anleitungen auch geschaffen hat. Man muss Unruhe in die Bevölkerung schaffen, man muss den Staat angreifen, man muss zeigen, dass der Staat verwundbar ist und dass es keinen Schutz hier in diesem Staat für keinen gibt. Egal wer es ist, kann jeden treffen, der sich irgendwie nicht ins Feindbild gehört oder der sich irgendwie gegen Rechtsextremismus zur Wehr setzt.
Jetzt haben Sie schon dargestellt, dass die Szene sehr viele Gesichter hat, dass sie sich sehr wandelt, dass sie sich sehr anpasst, auch an Fragestellungen und Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft, auch Problemstellungen. Vielleicht können Sie, Sie haben ja alle ein breites Wissen zum Thema. Ich würde natürlich gerne Herrn Landgraf jetzt noch weiter befragen, aber damit wir hier alle zu Wort kommen. Wo sehen Sie die größten Gefahren dieser Bewegung? Also Terror schon angesprochen, gerade heute das Urteil gegen Anders Breivik gefallen, das wahrscheinlich ein Einzeltäter, aber doch mit einem erheblichen Mordpotenzial. Müssen wir fürchten, dass es in Deutschland zu etwas Ähnlichem kommen kann? Kann sowas immer passieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Frage muss ich leider bejahen. Jemand wie Anders Breivik ist natürlich zunächst mal eine singuläre Figur, aber getragen von einer stark islamfeindlichen Stimmung. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, komplett rechtsextremistischen Stimmung. Wir haben ja überall in den europäischen Nachbarländern rechtspopulistische, teilweise auch rechtsextremistische Parteien, die aber sehr stark sich auf die Islamfeindlichkeit fokussieren und die damit eben eine Stimmung erzeugen, die durchaus solche Figuren hervorbringen kann. Und parallel muss man sagen, auch sowas wie diese Terrorgruppe NSU kann jederzeit wieder passieren. Wir erleben ja derzeit, dass der parteiförmige Rechtsextremismus in Deutschland, sprich vor allen Dingen die NPD, ganz klar auf dem absteigenden Ast ist. Bei den letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat sie nur noch 0,5% bekommen. Also das ist ja wirklich marginal. Dass gleichzeitig aber die Strömung der militanten Neonazis, die ja auch sich mehr und mehr von der NPD entfernen, permanent zunimmt. Und dass aus dieser Strömung heraus sich weitere Terrorzellen bilden, halte ich durchaus für denkbar.
Aber die werden ganz anders aussehen. Also ich sehe in gewisser Weise die Gefahr, so wie die RAF bis heute das kollektive Bewusstsein beherrschen, wenn man überhaupt in Deutschland über Terrorismus redet, werden wahrscheinlich viele Jahre noch Leute bei Rechtsterrorismus an die NSU denken. Sie vergessen, dass es seit den 70er Jahren, seit den 80er Jahren in der alten Bundesrepublik rechtsterroristische Strukturen gab, immer wieder gab. Also dass es eine lange Tradition gab. Was aber wichtig ist, die nächste rechtsterroristische Zelle oder Organisation, die wird anders aussehen. Der NSU war gewisserweise noch ein Fossil aus den 90er Jahren. Die waren ja im Thüringer Heimatschutz in den 90er Jahren aktiv, auch radikalisiert durch Rostock-Lichtenhagen, die folgende Reaktion des Staates, die Verbote von Neonazi-Organisationen, was dann in der Szene zu verschiedenen Orientierungen führte. Die einen gingen eben in die NPD und versuchten den legalen oder formal legalen Weg. Aber es gab dann eben auch, wie Gabriel Landgraf gesagt hat, schon die Debatten, gehen wir in den Untergrund, machen wir Terror. Und die NSU hat es dann gemacht. Aber das war sozusagen ein aus den 90ern überlebter Terrorismus, den wir dann heute jetzt sehen und sezieren. Mhm. Die heutigen Gruppen, die sehen anders aus, so wie auch die heutigen Nazis anders aussehen. Die werden vermutlich, genau sagen kann man es nie, aber vermutlich am ehesten aus der Szene der autonomen Nationalisten kommen. Die sind im Moment die wirklich aggressivste Szene, die gewaltbereiteste Szene. Sie sind die jüngste und dynamischste Szene und sie nehmen keinerlei Rücksicht. Sie haben, anders als die NPD oder auch Rechtspopulisten, gar nicht das Ziel, in Parlamente zu kommen. Sie wollen gar nicht ein öffentliches Ansehen haben, sie wollen gar nicht öffentlich gut ankommen, sondern sie wollen Fakten setzen, sie wollen die Propaganda der Tat, sie wollen Action und das schnell. Und das erzeugt eine Rücksichtslosigkeit in der Szene, in der auch mit Bomben gebastelt wird, in der die Adressen von politischen Gegnern ausspioniert werden, in der Steckbriefe aufgesetzt werden, die sehr, sehr schnell eine Dynamik kriegen kann, die tatsächlich wieder zu Rechtsterrorismus führt.
Also rechtsextreme Fundamentalisten, Herr Landgraf, wie gefährlich halten Sie diesen Teil der Bewegung?
Jetzt der beschriebene Teil?
Ja.
Ja, natürlich, es ist ein Teil der Bewegung natürlich, die über eine starke Militanz verfügt, wie es auch gerade beschrieben wurde. Ich denke, dass sie schon bestimmte Leute auch ansprechen wollen. Also gerade auch dieses Feld der autonomen Nationalisten ist ja in ihrem Lifestyle, verbirgt ja auch eine gewisse Coolness, wenn man es so sieht. Also auch mal, und sie möchten natürlich junge Leute ansprechen, sie möchten rekrutieren, sie möchten zeigen, dass sie wirklich Revolutionäre sind, dass sie was Veränderungen schaffen können und somit auch gerade an unzufriedenen, perspektivlosen Jugendlichen da auch probieren, dort anzudocken. Also sie probieren schon eine Fläche zu geben, aber natürlich weiß ich auch aus meinem Umfeld, wo es Personen gab, auch aus den Gruppierungen, die ich, wo ich mit organisiert war, wo diese Militanz oder wo es auch Personen gab, die gesagt haben, wir haben kein Interesse mehr, auf einen Tag X zu warten. Wir haben kein Interesse mehr, jetzt jahrelang immer nur gegen Wände anzulaufen und es passiert nichts, die dann auch andere Ideen zumindest mal eingebracht haben. Und wo ich auch heute noch sage, wo auch heute noch Personen da rumlaufen und noch aktiv sind, die ich für sehr gefährlich halte. Weil ich weiß, dass dort Versuche es gab, mit Waffen, mit Sprengstoff zu hantieren, dass es dort Überlegungen gab, auch Leute anzugreifen. Und ich weiß auch, und das ist ein großes Problem, was auch meiner Meinung nach in der öffentlichen Wahrnehmung einfach ja zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die heutige rechtsextreme Szene, wir haben es nicht nur mit dem Phänomen eines Skinheads, einen Glatzkopf oder einen Springerstiefel tragenden Personen zu tun. Wir haben es mit den autonomen Nationalisten zu tun, wie angesprochen war, aber auch mit Leuten, die, sage ich mal, nicht irgendwie als Zahl im Verfassungsschutzbericht auftauchen, die nicht irgendwo auf Demonstrationen oder sonst wo in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, sondern das sind Personen, die in der Mitte der Gesellschaft sind. Wir hatten Kontaktpersonen in Behörden, wir hatten Leute bei Telefonanbietern, die halt Einsicht in Kundendateien hatten. Dort haben wir auch gerade sogenannte Anti-Antifas, Ausspähens, Auskunden von politischen Gegnern, Adressen bekommen. Das heißt, das sind Personen, die nicht irgendwo
also Unterstützer im ganz normalen
gesellschaftlichen
Umfeld.
Die mitten im Leben stehen und die, sage ich mal, vielleicht mal am Wochenende in geschlossenen Veranstaltungen, Kulturabenden, sogenannten Kulturabenden dann dort teilnehmen. Aber halt
war das einfach, auf die zuzugehen und zu sagen, wir brauchen mal Infos, gib die mal?
Man kennt sich ja untereinander. Das heißt, man weiß ja, wer wo arbeitet. Mhm. Und natürlich gibt es Mittelmänner, gerade die sogenannte Anti-Antifa-Arbeit, da sehr spezifisch oder auch sehr intensiv betreiben. Und das läuft eigentlich dann auch sehr konspirativ ab. Es gibt Treffen, da spricht man über, von mir aus nehmen wir das Beispiel, weil hier einen Journalisten am Tisch sitzen, man spricht über einen Journalisten, dem man, sag ich mal, ein Dorn im Auge ist, dem man nahekommen sollte.
Sie sprechen jetzt über Anwesende, die Sie gemeint hatten damals.
Es gab eine Person, die auch anwesend ist, sicherlich, und beiden Herren werden auch bekannt sein.
Ja.
Ich nehme auch das eine Beispiel, was auch, denke ich mal, bekannt ist. Wenn man dann einfach mal sagt, diesen Namen nennt, dann kann es sein, dass dann eine CD dann auf dem Tisch liegt und die Person dann weggeht und dann hat man die Information.
Ja, gehen wir nochmal weiter. Das Gesicht der Bewegung, also nicht nur der Skinhead in Springerstiefeln, sondern, wenn ich das richtig sehe, ist es inzwischen auch die mehrfache Mutter, Frauen in der rechten Szene, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Ricarda Riefling, Mitglied des Bundesvorstands, nennt als Vorbild die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Also da sind terroristische Vorbilder in diesem Bereich im Linksextremismus zu finden. Und sie ist in dem, was sie will, also auch Schutz der Familie, gar nicht als sofort, ich sage mal, für einen normal informierten Menschen zu erkennen als Rechtsextreme. Wie gefährlich, Herr Funke, ist denn das, dass sich die Bewegung in diesem Bereich anders darstellt und mehr ausbreitet?
Gefährlich und auch wieder nicht. Also das hängt tatsächlich von den Medien, von der Öffentlichkeit, von dem lokalen Bürgermeister ab, ob der dann den Mut hat zu sagen, das ist ein Problem. Wenn diese Frau in diesem Fall also für Familie wirbt oder im Kindergarten aktiv ist. Nein, ich glaube, der Niedergang der NPD, der hier beschrieben wird, verweist darauf, dass dieses Doppel von Biedermann und Brandstifter dem Ende entgegengeht. Und das liegt wesentlich daran, dass wir erwarten dürfen und müssen von Politik und Medien, dass sie den Finger auf die Wunde legen. Und die Chance dafür, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Verdeckungen, bei allen Schredderaktionen der Verfassungsbehörden, ist schon, dass die Aufmerksamkeit ein Stück weit höher ist. Und wir das erste Mal seit 20 Jahren die Chance haben, da ein Stück weiterzukommen, wenn der Mut der investigativen Journalisten anhält. Und wenn die Politik nicht nur das tut, was der Innenminister tut, nämlich personelle Austausche zu machen und die Reform erstmal zu verschieben.
Machen wir da mal gerade weiter. Was kann man tun? Was bringt zum Beispiel das NPD oder ein NPD-Verbot? Bleiben wir in diesem Bereich der Politik, der Justiz, bevor wir dann vielleicht auch nochmal zur Rolle der Medien und zum allgemeinen Umgang der Gesellschaft mit rechtsextremen Gruppierungen kommen können. Herr Jansen, das NPD-Verbot, umstritten wie nichts, sonst sagen Sie ja oder nein dazu?
Also prinzipiell sage ich auf jeden Fall ja. Politisch gesehen ist der Fall ganz klar. Diese Partei mit ihrer neonazistischen Ausrichtung oder man könnte auch sagen altnazistischen Ausrichtung, wie auch immer, müsste verboten werden. Und wenn sie ein Verein wäre, dann wäre sie auch längst verboten. Das ist
sonnenklar. Die Ministerpräsidenten wollen ja möglicherweise jetzt auch einen Alleingang machen. Im Bundesrat laufen sie damit aber Gefahr, sich eine blutige Nase zu holen.
Ja, ja. Ich habe nun live damals im Jahr 2003 im März am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erlebt, wie das erste Verfahren gescheitert ist. Seitdem bin ich sehr vorsichtig, was diese Frage angeht.
An welche Szenen erinnern Sie sich da?
Bitte?
An welche Szenen erinnern Sie sich
da? Ich erinnere mich beispielsweise daran, dass also im großen Saal des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, nachdem der vorsitzende Richter die Einstellung verkündet hat, großer Jubel bei den anwesenden NPD-Funktionären ausbrach und dass der damalige Generalsekretär der Partei, dem damaligen Vorsitzenden, Herrn Vogt, im Saal, also einem der Heiligtümer der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich das mal so sagen darf, das goldene Parteiabzeichen der NPD ans Revier heftete. Ja, goldene Parteiabzeichen hatten wir bei der NSDAP auch. Also diese Analogie war ja auch gewollt. Und das war, muss ich sagen, fast schon ein leicht traumatisierender Moment. Sowas möchte ich nie wieder erleben. Und Horst Mahler, der vor der Tür stand und anfing laut über judeo-christliche Weltverschwörung zu schwadronieren, das möchte ich nie wieder erleben. Ich befürchte, vor allem wenn ich mir angucke, wie Herr Seehofer da auf die Pauke haut bei dem Thema, ich befürchte, dass bei dem Thema NPD-Verbot wieder Aktionismus vor Verstand geht. Das Politische ist nicht das Problem. Das Problem sind die juristischen Hürden. Das Problem sind selbstverständlich auch die nach wie vor unklare Rolle von V-Leuten in der Partei. Davon gibt es nach wie vor reichlich. Und was bisher von vielen Befürwortern eines Verbotsverfahrens weitgehend ausgeblendet wird, ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als letzte Instanz nach dem Bundesverfassungsgericht vermutlich sagen wird oder fragen wird zumindest, Leute, ist das verhältnismäßig, eine Partei zu verbieten, die in den meisten Bundesländern nicht mal mehr die 1%-Grenze bei Wahlen erreicht? Ja, kommt eine Demokratie nicht mit so einer Splittergruppe anders klar?
In meiner Wahrnehmung ist diese Debatte ein Ablenkungsmanöver. Man kann fast sagen eine Blendgranate von Ministerpräsidenten oder von Politikern, die an anderer Stelle viel zu wenig gegen Rechtsextremismus tun. Es ist das Allereinfachste, an einem Wochenende einer Nachrichtenagentur ein Interview zu geben und zu sagen, jetzt will ich aber wirklich das NPD-Verbot. Man ist in den Schlagzeilen als ganz aktiver Kämpfer. Was Politik wirklich machen könnte und müsste, fällt dabei unter den Tisch. Und auch die Journalisten lassen sich von dieser Blendgranate immer wieder ablenken, dorthin zu gucken, wo wirklich im Rechtsextremismus die Gefahren liegen. Und eben genau von den prinzipiellen Fragen lassen sich ablenken. Ist es gut, dass in einer liberalen Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft eine Partei verboten wird? Also ich habe da meine großen Zweifel, dass das überhaupt man versuchen sollte, ganz abgesehen von den ganz praktischen Schwierigkeiten.
Professor Funke, bringt das Verbot gar nichts?
Natürlich bringt das was. Wir sehen das ja an wirksam umgesetzten Verboten. Nehmen wir mal das Beispiel, das gestern begonnen hat. Wir werden sehen, ob es hartnäckig genug umgesetzt wird. Es spricht einiges dafür, dass der Innenminister von Nordrhein-Westfalen das will. Und das ist entscheidend. Der politische und institutionelle Wille, tatsächlich diese Kameradschaften wirklich wirksam zu verbieten, genauso wie die Rechtsrocker-Szenen, die in verschiedenen Ländern gegenwärtig angegangen werden. Davon hängt es ab. Und davon, ob in einer Stadt wie Limbach-Oberfrohna zum Beispiel endlich die Punks normal leben dürfen oder weiter von den rechtsextremen Aggressoren am Rande und in der NPD verfolgt werden. Und zwar täglich. Und die Polizei das Unzureichende tut und der Bürgermeister schweigt.
Ja, aber genau das ist der Punkt, da ist nicht die NPD das Problem oder sind auch nicht die Gewalttäter das Problem, sondern ist die breite Gesellschaft das Problem, die eben auch findet, Punks und auf dem Marktplatz, das gehört sich nicht. Und wenn die Polizei da nicht einschreitet, dann sorgt sie für Ordnung.
Genau. So diese Art Bürgerlichkeit nennen es manche, also diese Art kleinbürgerliche Aggressivität in Teilen von Limbach ist das Problem, gestützt von der Polizei de facto und gestützt vom Oberbürgermeister. Wenn das sich nicht ändert über sowohl Landesinitiativen der Polizei und der Politik, aber auch Bundesinitiativen wie des Abwehrzentrums, daran ermisst sich überhaupt, ob es wirksam ist in Meckenheim oder nicht, dann brauchen wir sowieso keine Verbote. Wir müssen den Alltagsterror, der heute beobachtbar ist, was eben sehr ausführlich in den einzelnen Ländern beschrieben worden ist, dem müssen wir zu Leibe rücken.
Also dem Alltagsterror zu Leibe rücken.
Durch Justiz, durch Polizei und durch die Zivilgesellschaft. Das hängt an den Orten. Und insofern ist tatsächlich heute ein NPD-Verbot zu fordern, Ablenkung davon. Die sollen ihre Hausaufgaben machen.
Durch die Zivilgesellschaft vielleicht das Blutentziehen der Bewegung, Herr Landgraf. Wie umgehen mit der rechten Szene? Wie kann man sie so schwächen? Oder ich sage mal, zu einer gewissen Einsicht oder Umkehr bewegen? Sie sind ja auch ausgestiegen. Was hat Sie damals dazu bewogen? Was würden Sie empfehlen? Müssen die Medien mehr tun? Wie kann man die Bevölkerung besser mobilisieren? Was fehlt?
Ich wollte noch ganz kurz sagen dazu, zu dem NPD-Verbot. Ich meine, ich habe selber auch damals ein Verbot miterlebt von einer Organisation, die ich mitgegründet hatte. Das war nach 2 Wochen Umstrukturierung einfach zu schauen, auch mit Rechtsanwälten hat man sich zusammengesetzt, was dürfen wir nicht. Letztendlich ging es nach 2 Wochen weiter wie zuvor. Das heißt, diese ganzen Felder werden neu aufgeteilt. Ich bin mir auch sicher, dass die NPD und die dort mitarbeitenden Personen sicherlich auch schon einen Plan B und Plan C im Petto haben. Da muss man auch mal schauen, auch die Szene in Dortmund gestern oder auch in NRW, insgesamt die Kameradschaften oder auch diese Struktur, da muss man auch vorsichtig sein mit der Kameradschaft, der NW, der nationale Widerstand Dortmund ist eine Struktur, da wird es auch schwierig, überhaupt dieses Verbot erstmal umzusetzen. Das muss man auch erstmal beweisen, welche Leute dahinter stecken. Das wird interessant und ich bin mir auch sicher, dass dort auch geschaut wurde, schon im Vorfeld, auch Ausweichmöglichkeiten. Es gibt Verbindungen dort, gerade auch aus Dortmund heraus, sehr starke Verbindungen ins Ausland. Also da werden vorbereitet worden sein oder die haben sich schon vorbereitet. Das muss man jetzt schauen, was sich da entwickelt. Ich denke, natürlich gibt es kein Patentrezept im Umgang mit Rechtsextremismus, aber ich denke, man sollte auch nicht immer das Rad neu erfinden. Ich sage das mal ein bisschen aus Eigensinn auch, weil ich auch bei Exit Deutschland arbeite. Exit Deutschland arbeitet seit über 10 Jahren, also fast jetzt 12, 13 Jahre in diesem Feld. Der Herr Wagner, der über 20 Jahre in diesem Feld schon arbeitet, der auch als Experte gilt. Also es gibt viele tolle Projekte, nicht nur Exit Deutschland natürlich, sondern auch andere Organisationen, Institutionen, die an diesem Feld schon seit Jahrzehnten arbeiten und auch erfolgreich arbeiten und die immer wieder nach diesen 3 Jahren schauen müssen, wo bleibt Finanzierung, wie können sie weiter daran arbeiten. Im nächsten Jahr ist es auch bei Exit so, dass es ausläuft, dieses Projekt. Also muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nicht da wieder neue Sachen erfinden, sondern ist es ja vorhanden. Und es ist wichtig, dass die Arbeit, dass man auch, sage ich mal, eine ausstiegsorientierte Arbeit, dass wir leisten, in die Szene hineinwirken. Das heißt, Denkanstöße geben in sogenannter Kontrapropaganda, was Exit Deutschland zum Beispiel macht. Wir probieren irgendwie dort Leute abzuholen, natürlich auch in Zusammenarbeit mit Aussteigern. Wo gab es Denkanstöße, was hat sich zum Ausstieg bewegt, welche Themen oder welche... Ja, was hat man zu kämpfen gehabt mit sich selbst? Und dort probieren wir anzusetzen, um dort auch diese Gedanken, sage ich mal, in die Szene zu streuen. Das in der Hoffnung, dass der ein oder andere dann auch zum Umdenken kommt.
Frank Janssen, was wäre da Ihr Rezept?
Also ich denke, dass es gar nicht mal so sehr hilft, immer nur gegen Rechtsextremismus zu agieren und Nazis rauszurufen und Ähnliches, sondern den Grundgedanken der Demokratie zu stärken, gerade in jungen Köpfen. Ich glaube, das ist eigentlich... Der wichtigste Immunstoff, den man sich vorstellen kann. Wenn sowohl bei Jugendlichen, gerade auch in den Schulen, wenn da also das der praktische Sinn, das praktische Erleben von Demokratie, sagen wir mal, zumindest gelehrt wird oder versucht wird, den jungen Menschen nahezubringen, dann ist schon viel gewonnen. Und dann ist, glaube ich, der Grad der Anfälligkeit gegenüber extremistischen Ideologien, ob das jetzt ein Rechtsextremismus ist oder Salafismus, das ist ja nun auch ein größeres Thema zunehmend hier auch in Berlin, dann ist, glaube ich, die Ansteckungsgefahr etwas gemindert.
Mhm, Professor Funke, Politik des Wegduckens und des Verharmlosens weg, stattdessen offene Auseinandersetzung?
Ja, und tatsächlich die Schüler, die Frank Janssen angesprochen hat, und Schülerinnen ernst nehmen, dass sie nicht gemobbt werden, dass sie als Individuen anerkannt werden, dass wenn eine Ruderin Drigalla angegriffen wird, man sagt, wir sind an deiner Seite als Sportbund, denn ihr ist nichts nachzuweisen, es gibt keine Kontaktschuld. Also da Zivilcourage zu zeigen und nicht zu sagen, jetzt sind wir für Zivilcourage und deswegen muss die Ruderin wegfahren. Also solche Feigenakte gehören da nicht dazu.
Vielen Dank, Professor Hajo Funke, Gesprächspartner im Wortwechsel von Deutschlandradio Kultur, 20 Jahre nach Lichtenhagen. Wie steht es heute um Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Deutschland? War unser Thema. Mitdiskutierten Gabriel Landgraf von Exit Deutschland, Frank Janssen, Redakteur des Tagesspiegels in Berlin und Thoralf Staudt, freier Journalist und Buchautor, allesamt Rechtsextremismus-Experten. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für die Gesprächsrunde. Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören und am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann. Ihnen noch einen angenehmen Abend.